Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen mit diesem Auferstehungsfest, den Gott uns gegeben hat in seinem Wort und durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und es freut mich heute ganz besonders, dass ich das Vorrecht habe, auch darüber eine Botschaft mit euch, ja, zu euch zu halten und dem Herrn die Ehre dafür. Ich möchte zuerst den Predigttext lesen, dann möchte ich nochmal beten und dann kommen wir zur Botschaft. Der Text wird sein aus Johannes Evangelium Kapitel 20, Verse 11 bis 18. Johannes Evangelium Kapitel 20, Verse 11 bis 18, die Seite 1210. Johannes beschreibt die Ereignisse kurz nach der Auferstehung Jesu so. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Ich möchte noch beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für den Sonntag, den du uns heute geschenkt hast, dass wir auch heute an die Auferstehung deines Sohnes gedenken dürfen, Herr. Es ist ein fröhliches Ereignis, ein fröhliches Fest für uns Christen, weil wir völlig davon überzeugt sind, Herr, dass er wirklich auferstanden ist und erlebt, Herr, weil du ihn zurück in das Leben gebracht hast. Und wir bitten dich, dass du uns heute Gnade schenkst, einmal mehr, nicht nur heute, sondern auch immer wieder, dass wir nicht über die Auferstehung unseres Herrn und Erlösers vergessen. Herr, wecke unsere Herzen auf und lass das Wort, dein Wort, auf guten Boden in unseren Herzen fallen. Dass wir wirklich zur Anbetung geführt werden und dass wir die Auferstehung oder die Lehre der Auferstehung auch in unserem Leben hier und jetzt anwenden wissen. Herr, das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Viele befassen sich bei der Erlösung des Herrn Jesus Christus überwiegend, oder man muss sagen leider, oft nur mit dem Kreuzestod Jesu. Nicht aber mit seiner Auferstehung. Aber wir haben heute schon das Zitat gehört und ich möchte es nochmal wiederholen. Im Römer Kapitel 4, Vers 25 sagt Paulus, oder er verbindet dort den Tod Jesu mit seiner Auferstehung und sagt, dass er um unserer Sünden willen dahingegeben wurde und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Und damit macht Paulus ganz deutlich, dass die Auferstehung ein nicht weniger bedeutender Teil ist der Erlösung, die wir in Christus Jesus haben. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Errettung. Ohne die Auferstehung hätten wir keine Garantie, dass ein Mensch jemals in den Himmel eintreten kann. Ohne die Auferstehung hätten wir keinerlei Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ohne die Auferstehung wäre unser Glaube sinnlos und wir wären noch in unseren Sünden. Ohne die Auferstehung
können wir eigentlich den Glauben vergessen. Es wäre sinnlos zu glauben. Es wäre viel sinnvoller, das Leben hier und jetzt, so gut es geht, zu genießen, bis wir sterben. Ohne den Glauben an die Auferstehung löst sich jede Hoffnung. Und gerade jetzt auch in dieser Welt, wo wir von so viel Leid um uns herum und in der ganzen Welt hören, ohne die Auferstehung wäre jede Hoffnung auf einen Triumph über das Böse dahin. Sie wäre nicht da. Nun ist aber Jesus Christus auferstanden. Es gibt keine größere Hoffnung als den Glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist ein wichtiger Schlüssel, um in der ganzen Bibel die Lehren der Bibel zu verstehen, um den Sinn des Menschen, des menschlichen Daseins zu verstehen, um alle Herausforderungen, die wir im Leben haben, zu begegnen, auf eine richtige Art und Weise. Sei es im persönlichen Leben, bei persönlichen Lebensumständen, Veränderungen, Sorgen, Ungerechtigkeiten, bei ethischen Fragen oder auch über die Unwissenheit, Ungewissheit über die Zukunft. Wenn Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, verändert das förmlich alles in unserem Leben. Es verändert die Art, wie wir in Beziehungen miteinander leben. Es verändert unseren Umgang mit dem Reichtum und mit der Macht. Es verändert unsere Beziehung zu der Arbeit. Es verändert unser Verständnis von Sexualität. Es verändert die Konflikte, die wir miteinander haben. Und es verändert unsere Gedanken über die Gerechtigkeit. Der Glaube an die leibliche Auferstehung Jesu ist nicht weniger wichtig als der Glaube an die Fleischwerdung Jesu. Es ist nur schade, dass über die Auferstehung sehr viel weniger gesprochen wird als über seinen Sühnetod. Aber deswegen möchten wir heute einmal mehr die Möglichkeit nutzen, gerade an diesem Tag über seine Auferstehung nachzudenken. Paulus, wie schon gesagt, verbindet die leibliche Auferstehung Jesu mit unserer Rechtfertigung. Wir würden nicht gerechtfertigt werden in Jesus, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Wenn wir heute in die Welt schauen, auch zu den sogenannten Christen, in dem liberalen Bereich, so sehen wir, was die Menschen, die scheinbar an Gott glauben, aus der Lehre über die Auferstehung Jesu gemacht haben. Ein Theologe namens Richard Niebuhr, er hat dieses falsche Evangelium, was heute oft verkündigt wird, sehr treffend beschrieben. In dem folgenden Satz, ich möchte ihn hier zitieren. Er sagt, ein Gott ohne Zorn hat Menschen ohne Sünde in ein Himmelreich ohne Gericht gebracht. Und all dies durch einen Christus ohne Kreuz. Das ist das Evangelium, was heute an vielen Orten verkündigt wird. Das Evangelium, das wahre Evangelium, die Wahrheit, auf der wir stehen, ist auf diese Art und Weise ausgehöhlt worden. Und es steht im Begriff zu fallen. Das liberale Christentum möchte uns heute weismachen, dass es nicht wichtig ist, ob Christus wirklich im Grab geblieben ist oder ob er leiblich auferstanden ist. Es kommt nicht darauf an. Es kommt darauf an, wie du heute das Leben als Christ lebst und wie du heute die Welt zu einem besseren Ort machst. Und so versuchen sie, einen unhistorischen Glauben zu schaffen, den es eigentlich nicht gibt. Das Evangelium ist als erstes ein Bericht über ganz bestimmte Ereignisse, die in der Geschichte real geschehen sind. Und genauso auch die leibliche Auferstehung Jesu. Wir möchten uns heute eine Begebenheit anschauen, die kurz nach der Auferstehung Jesu sich zugetragen hat. Wir haben es schon gelesen. Ich möchte in dieser Geschichte einfach die Ereignisse kurz um Maria, um eine Frau, die Jesus befreit hat, die Jesus gerettet hat, aus ihrer Perspektive die Auferstehung Jesu betrachten und dann auch im zweiten Teil der Botschaft auf die Kraft kommen, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wir sehen hier in dem Bericht vom Johannes, in Maria eine sehr verzweifelte Frau, wie sie am offenen Grab steht und die Welt nicht mehr versteht. Der, der sie gerettet hat, ist tot, gemein und hinterhältig umgebracht, schändlich am Kreuz hingerichtet. Einige hatten erst Jesus vorgestern in diese Gruft gelegt und wollten ihm heute früh den letzten Liebesdienst erweisen und ihn einbalsamieren. Und nun dies, das Grab ist leer. Wo ist der Leichnam? Wer hat ihn gestohlen? Wer hat ihn weggebracht? Maria ist als Erste heute Morgen oder an diesem Morgen mit den anderen Frauen am Grab gewesen und es war für sie so irrational. Sie hat es nicht verstanden. Sie sind schnell zurück zu den Jüngern geeilt, die sich verschlossen haben aus Angst vor den Juden und sie berichten ihnen, dass das Grab leer ist. Dann laufen Petrus und Johannes. Johannes überholt Petrus und kommt als Erster im Grab an, traut sich aber nicht reinzugehen. Dann kommt Petrus und geht als Erster rein und er sieht diese Tücher, diese Leinentücher dort liegen und sie haben keine Antwort darauf. Und dann gehen sie wieder zurück und Maria bleibt hier am Grab stehen und sie weint. Wir lesen, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab rein. Maria, wenn wir die Geschichte von Maria anschauen in der Bibel und wenn wir sie kennen, wir können uns vorstellen, dass Maria hier sehr große Angst hatte. Denn sie wurde von Jesus aus einer, man kann sagen, aus einer weltlichen Hölle befreit. Sie hatte 7 Dämonen in sich gehabt und wir können uns noch vorstellen, in welchem Zustand sie dieses Leben gelebt hat, bis Jesus sie befreit hat. Aber nun ist der Befreier, ihr Befreier ist weg. Und hat nicht Jesus einmal gesagt, als er einen Besessenen befreit hat, dass die Dämonen, er hat Menschen davor gewarnt, wenn das Herz gefegt und rein und sauber bleibt und die Dämonen hinausgegangen sind und dann gehen sie umher und sie finden keinen anderen Ort und sie kehren wieder dort zurück zu diesen Menschen, woher sie weg waren. Und dann sagt Jesus, am Ende wird es mit diesem Menschen schlimmer sein als am Anfang. Vielleicht hat sich Maria über diese Worte Jesu Gedanken gemacht. Und was ist mit ihr? Wo ist ihr Jesus jetzt? Ohne ihn ist sie doch den Dämonen wieder ausgesetzt. Sie weint, weil sie Jesus nicht findet. Ich brauche ihn so dringend, lebendig oder tot. Ich brauche ihn zum Anrühren. Ich möchte ihn anrühren, sonst kann ich mit meinem Glauben nicht bestehen. Wahrscheinlich spielten sich diese oder ähnliche Gedanken in Marias Kopf ab. Und dann lesen wir, dass Jesus neben ihr stand. Im Vers 14 lesen wir, und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. In dem Zustand, in dem Maria war, hatte sie etwas ganz anderes erwartet. Sie hat niemals damit gerechnet, dass Jesus plötzlich vor ihr steht. Und wir haben auch schon über die Emmaus-Jünger gehört, dass sie genauso, als Jesus mit ihnen den Weg 12 Kilometer vom Jerusalem entfernt gegangen ist, mit ihnen dort gegessen hat und dann plötzlich verschwunden ist. Und erst dann haben sie ihn erkannt. Sie haben ihn auch am Anfang nicht erkannt. Ja, Jesus hatte von einer Seite den gleichen Leib, den er früher gehabt hatte. Aber von anderer Seite hatte er einen neuen Auferstehungsleib, einen vollkommenen Leib, mit dem auch wir, alle, die wir an Christus Jesus glauben, bekleidet werden sollen, gehabt. Und Maria hat Jesus hier auch nicht als Erstes erkannt. Aber ich denke, es steckte in Maria, Jesus Christus nicht zu erkennen, auch etwas anderes. Sie hatte eine Blockade gehabt in ihrem Verstand. Sie fand den Körper nicht, denn sie antwortet im Vers 13, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dann im Vers 15 antwortet sie Jesus auch, weil sie ihn nicht erkennt und sagt, Sie meint, es sei der Gärtner, und sie spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Sie hat eine ganz andere Vorstellung über Jesus. Sie denkt, er ist immer noch in diesem toten Körper. Oder das, was von Jesus übrig blieb, ist immer noch dieser tote Körper, der vorgestern erst einbalsamiert wurde und hier in das Grab hineingelegt wurde. Sie erkennt nicht, dass Jesus mittlerweile vor ihr steht. Sie hat eine Blockade und hat vergessen, dass Jesus darüber gesprochen hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Er hat Jona, als er im Bauch des Fisches war, als Beispiel dafür genommen. Er hat den Tempel genommen als Beispiel, wo er gesagt hat: Zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und Jesus hat genau das erfüllt. Er ist auferstanden und er steht hier vor ihr. Der auferstandene Jesus und die Erlösung, die er brachte, passte aber nicht zu den Erwartungen, die Maria hatte. Und diese Erwartung, die Vorstellung, die sie in sich selbst hatte, es war wie ein Filter oder eine Brille, und dass sie vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen hat. Und damit steht Maria Magdalena nicht alleine. Wir möchten sie hier nicht schlecht sprechen. Sie steht hier stellvertretend für alle Menschen. Denn kein Mensch erkennt von sich aus Jesus Christus, kann von sich aus Gott erkennen. Apostel Paulus erinnert auch in der Apostelgeschichte in Kapitel 13, Vers 27 und sagt in einer seiner Predigten, dass die Einwohner von Jerusalem und die führenden Männer Judas ihn nicht erkannten. Sie erkannten nicht, dass es Jesus war. Und es handelt sich um ein Problem von allen Menschen. Und Paulus sagt auch in Römer 3, Vers 11, keiner fragt nach Gott. Keiner fragt nach Gott. Es bedeutet nicht, dass nicht irgendwie Menschen nach Spiritualität suchen oder nach etwas Göttlichem suchen, nach etwas Übernatürlichem. Nein, die Menschen suchen danach. Aber was Paulus hier sagt, dass keiner den wahren Gott sucht. Wir suchen Spiritualität. Aber immer unter der Bedingung, dass wir einen Gott finden, der unseren Vorstellungen entspricht, der unseren Wünschen entspricht. Einen Gott, den wir kontrollieren können. Einen Gott, der uns unseren Wertschätzungen unterwirft und unsere Selbsteinschätzung nicht in Frage stellt. Nach so einem Gott suchen viele Menschen und sehr gerne. Was immer Maria in dieser Situation für eine Vorstellung von Jesus hatte, die Gestalt, die plötzlich vor ihr stand, entsprach nicht ihren Vorstellungen. Aber Gott hält sich nicht an die Kategorie und Konzepte von unseren menschlichen Vorstellungen über ihn. Und wir sehen hier, wie Jesus die Initiative ergreift. Er ergreift die Initiative. Im Vers 16 sagt er, Jesus spricht zu ihr: Maria. Er kommt nicht wie ein Polizist, der sofortigen Gehorsam fordert, sondern er kommt hier wie ein Seelsorger, der ihr zuerst 2 Fragen stellt. Maria, warum weinst du? Was ist der wirkliche Grund, dass du weinst? Schau in dein Herz. Und wen suchst du eigentlich? Suchst du etwas oder jemand oder einen Gott, der deinen Vorstellungen entspricht? Der vielleicht immer das tun soll, was du dir wünschst? Vielleicht hast du auch schon oder bist enttäuscht worden von Gott, wie man es oft hört. Ich habe zu Gott schon oftmals gebetet oder ich habe schon oftmals dies und jenes gewünscht, aber er hat es mir nicht gegeben. Und deswegen zweifle ich, dass es überhaupt einen Gott gibt. Und Gott wirkt nicht nach unseren Vorstellungen und Wünschen. Gott unterwirft sich nicht unserer Vorstellung von ihm, sondern er offenbart die wahre Gottheit, die wahre Offenbarung über ihn in seinem Wort. Und deswegen möchte Jesus hier Maria aufbauen. Er möchte auf ihr Herz zeigen, dass sie sich erkennt. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass Maria noch bis ans an das Lebensende noch oftmals mit dieser Frage beschäftigt war, als die Jesus ihr gestellt hat: Wen suchst du? Es war immer ein Anker, wo sie sich immer wieder kalibrieren konnte und immer zurückkehren konnte. Ich suche wieder etwas Falsches. Ich suche wieder nach meinen Vorstellungen, nach meinen Wünschen. Ich muss wieder zu Jesus zurückkehren. Und Jesus ergreift hier die Initiative und spricht sie mit Namen an, Maria. Und ich denke, es war keine vorwurfsvolle Ansprache, sondern er hat sie so angesprochen, wie er sie immer schon zu ihren Lebzeiten angesprochen hat, so dass sie ihn sofort erkannt hat. Und sie antwortet ihn und sagt zu ihm, Rabuni, und das heißt übersetzt Meister. Jesus mit den Fragen stellt hier Maria, man kann es auch so ausdrücken, Maria, du liebst mich, aber du bist noch nicht im Begriff zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und dennoch, als Jesus sich ihr zu erkennen gibt, lesen wir hier im Vers 17, als sie sagt, Rabuni, das heißt Meister, sagt er im Vers 17, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Auf den ersten Blick scheint diese Aufforderung von Jesus an Maria merkwürdig zu sein. Rühre mich nicht an. Einige verstehen diese Aufforderung so, dass Jesus so ähnlich wie damals die Stimme Gottes aus dem brennenden Busch zu Mose gesprochen hat, zieh die Schuhe aus, an dem du stehst, ist ein heiliges Land. Aber das passt nicht hier zu dem Ereignis, weil später lesen wir in den Versen, dass Jesus sogar Thomas auffordert, seine Hände anzurühren, seine Seite anzurühren, weil er ihm nicht geglaubt hat. Und auch einige Verse später lesen wir, dass andere Zeugen sich an die Füße Jesus warfen und seine Füße umarmten. Was möchte Jesus hier mit dieser Aufforderung sagen? Rühre mich nicht an. Es geht nicht darum, Jesus nicht anfassen zu dürfen. Dieses Anrühren kann auch übersetzt werden mit Festhalten. Es bedeutet, oder es wird darauf geantwortet, wenn jemand etwas festhält mit ganzer Kraft, bis es zu einem Kneifen kommt. Wir wissen, wenn unsere Kinder mit ihren kleinen Händchen uns umarmen oder uns ergreifen, dann kneift es sogar ab und zu. Und genau dieses Kneifen, dieses Festhalten wollte Maria, hat Maria Jesus gegenüber gezeigt. Ich meine, wir können es uns vorstellen. Sie hat die ganze Hoffnung für eine kurze Zeit verloren und plötzlich steht er leibhaftig vor ihr. Was hat es in ihr für eine Reaktion ausgelöst? Natürlich hat sie sich um ihn geworfen. Sie wollte ihn festhalten. Sie wollte ihn nie wieder loslassen. Mit ihrer ganzen Kraft und mit ihrer ganzen Seele umarmte sie ihn. Er hat sie einmal, wie schon gesagt, aus einer geistlichen und emotionalen Hölle befreit. Als er am Kreuz starb, hatte sie geglaubt, ihn für immer verloren zu haben. Und jetzt sagt Jesus ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel aufgefahren. Und was Jesus hier zu Maria sagt, könnte man auch so ausdrücken. Maria, ich weiß, warum du dich so an mich klammerst. Es war furchtbar für dich, mich zu verlieren. Und jetzt meinst du, du musst mich festhalten und nie mehr loslassen. Aber du verstehst es nicht. Wenn ich zum Vater auffahre und mich zu seiner Rechten setze und den Geist sende, wird jeder in der ganzen Welt, der an mich glaubt, Gemeinschaft mit mir haben können. Durch den Geist werde ich zu euch kommen, euch meine Liebe schenken und in euch Wohnung machen. Lasst mich zum Vater gehen. Halte mich nicht länger fest. Ich gehe zurück zu meinem Vater und ich komme wieder zu euch in dem Heiligen Geist. Und damit spricht Jesus hier über die Gemeinschaft, die jedes Kind Gottes, der daran glaubt, dass Jesus auferstanden ist, der für den Jesus nicht ein toter Lehrer ist, der im Grab geblieben ist, sondern für den Jesus ein lebendiger Lehrer ist, ein lebendiger Gott, der Sohn Gottes, der hat ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man etwas über Gott weiß, ob man Christus wirklich persönlich kennt. Wir lesen im Johannes Kapitel 17, Vers 3, wo Jesus sagt, dass es Das ewige Leben ist, Gott zu kennen. Es ist das ewige Leben, wenn du Gott wirklich kennst. Und ihn zu kennen heißt, mit ihm eine Beziehung zu haben. Und mit ihm eine Beziehung zu haben heißt, immer auf sein Wort hören, sein Wort lesen. Gott hat zu uns gesprochen in seinem Wort. Vielleicht hast du auch heute solche Erwartungen, wie es Maria gehabt hat, dass Gott zu dir spricht durch eine Vision oder durch Träume oder durch andere Dinge. Nein, wir lesen im Hebräer Kapitel 1, Vers 1 ganz klar, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu uns geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet in seinem Sohn. Und das ist das Wort Gottes. Und das macht uns zu einer schafft eine lebendige Beziehung, wenn wir dieses Wort Gottes zur Hand nehmen, wenn wir es lesen. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und wir antworten Gott, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm beten. Das ist eine lebendige Beziehung, die jeder Mensch, jeder Christ hat, der an die Auferstehung seines Erlösers glaubt. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, so bringt es Fragen in unserem Leben auf. Wenn du betest, glaubst du, dass Gott dir wirklich zuhört? Oder ist das Gebet für dich einfach ein Ritual, dass du herunter aufsprichst, um dich danach gut zu fühlen, dass du gebetet hast? Wirst du mit Gedanken über Gottes Güte, über seine Weisheit und Gnade erfüllt, die groß und klar werden und dir Trost bringen und wundervoll sind? Werden deine Lasten, die dich niederdrücken, die du heute, hier und jetzt hast, weniger, wenn du über Christus nachdenkst und darüber, dass er aus dem Tod auferweckt worden ist durch die Kraft Gottes. Es ist ein unvergleichlicher Segen, den auferstandenen Herrn zu kennen. Und es liegt hier ein gewisses Paradox in den Worten Jesu. Er sagt, lass mich los. Ich muss gehen, um dir näher zu kommen. Und nicht nur dir, sondern jedem Menschen, der an mich glaubt. Und näher als jemals zuvor ich nah gewesen bin einem Menschen. Er hat dies seinen Jüngern detailliert in Johannes 14 bis 16 erklärt, wo er sie darauf vorbereitet hat, dass er sie verlassen wird. Ich werde euch verlassen. Ich muss zum Vater zurückkehren. Aber ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Beistand oder Tröster zu euch senden. Und dann sagt er später, und ich komme mit ihm zu euch und werde in euch sein und ihr in mir. Dies ist eine unvergleichliche Ermutigung für uns heute. Wir sind manchmal versucht zu denken, hätte ich damals doch auch dabei sein können? Hätte ich Jesus und sein Wort hören können aus seinem Mund? Hätte ich ihn genauso anrühren können, wie Maria es wollte? Wie es Thomas vielleicht getan hat und andere Zeugen. Aber Jesus sagt hier, dass wir eine viel größere Erfahrung seiner Herrlichkeit, eine viel größere Nähe haben können als die ersten Jünger damals. Das, was wir heute in Christus haben, durch den Glauben, durch sein Wort, das ist das, was wir wirklich brauchen. Maria hat Jesus erst nicht erkannt, aber wir sehen trotzdem, dass ihre Sehnsucht nach Gemeinschaft mit diesem Jesus gewesen ist. Mit ihm war, ja, es war ein Zeichen dafür, dass sie ihn gesucht hat, dass sie gleich morgens früh zum Grab zurückgekehrt war, weil Gott ihr so viel Gnade geschenkt hat, weil Gott aus ihrem Trümmerhaufen von Leben etwas ganz Besonderes gemacht hat. Sie muss vielleicht gedacht haben, ich soll ein Kind Gottes sein? Ich bin halb nackt und schreiend durch die Straßen gerannt, besessen von 7 Dämonen, die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Ich soll ein Kind Gottes sein? Aber Jesus hat genau ihr gezeigt, dass sie ein Kind Gottes ist. Allein durch seine Gnade. Und das hatte sie zu einem neuen Menschen gemacht. Und deswegen verlangte sie nach der Gemeinschaft mit ihrem Erlöser. Vielleicht denkst du, okay, es ist wichtig, an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung Jesu zu glauben. Aber was hilft mir die Auferstehung in meinem Leben hier und jetzt? Bei den Problemen, die mich umringen, bei den Sorgen, die mich belasten. Es ist eine Sache zu glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, aber es ist eine ganz andere Sache, die Kraft der Auferstehung, die Jesus aus dem Grab wieder zurückgeholt hat und ihn mit einem neuen Leib behaftet hat, an sich selbst zu erfahren. Und das war der Wunsch, den Paulus in seinem Leben als ein Kind Gottes immer gehabt hat. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, Vers 10. Philipper Kapitel 3, Vers 10, hier sagt Paulus, wonach sein Wunsch ist, um ihn, nämlich Jesus, zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Wenn du dir die Frage stellst, was nützt die Auferstehung Jesu mir heute, hier und jetzt, dann denke an die Kraft, die Jesus Christus aus dem Toten wieder lebendig gemacht hat. Genau diese Kraft nützt und wirkt an deinem Herzen heute, hier und jetzt. Wir vergessen auch die Kraft, die Jesus aus dem Grab zurückgeholt hat. Dass eben diese Kraft in unserem Leben Anwendung findet, wie wir zum wahren Leben auch kommen. Wir Menschen wollen leben. Jeder Mensch sehnt sich danach zu leben. Wir sind für das Leben gemacht. Aber wir suchen die Kraft zum Leben oft und die Motivation nicht in der Kraft Gottes, nicht in Jesus Christus, nicht in dem, was er getan hat, nicht im Evangelium, sondern in jemand oder in etwas anderem. Wir vergessen oft, dass Jesus den Tod für uns geschmeckt hat, damit wir Leben haben. Aber nicht einfach nur ein Leben in der Ewigkeit, irgendwann mal, sondern ein Leben schon jetzt und hier in der Kraft Gottes. Wenn du nicht begreifst, dass du das Leben in Christus hier und jetzt durch seine Auferstehung bereits hast, dann wirst du das Leben dort suchen, wo du es niemals finden kannst. Ihr Alleinstehenden, es ist wunderbar, einen Ehepartner zu haben. Zu zweit ist es besser als alleine. Aber wenn du in einem Partner das Leben suchen wirst, wenn das für dich das Leben bedeuten wird, dann wirst du enttäuscht werden. Wenn du eine Ehefrau bist, so muss dein Mann dich lieben, dich schätzen, dich ehren. Aber er hat keine Fähigkeit, dir das Leben zu geben. Er kann dir nicht das Glück geben, das du brauchst, um zu leben. Deshalb ist es ein Fehler, wenn du ihn zum Zentrum deines Lebens machen wirst. Ihr Kinder, eure Eltern lieben euch sehr und sie sorgen sich für euch. Sie würden ihr Leben für euch geben. Aber eure Eltern sind niemals in der Lage, euch das Leben zu schenken, welches nur Christus schenken kann. Und welches ihr haben könnt, wenn ihr an ihn glaubt. Und genauso auch an seine Auferstehung glaubt. So viele Eltern versuchen, durch ihre Kinder zu leben, indem sie sich in ihren Kindern verwirklichen. Die Kinder werden dabei förmlich ausgesaugt. Aber auch die Eltern können nicht das Leben durch ihre Kinder finden. Auch nicht durch deine Arbeit wirst du das Leben finden. Auch nicht dein Besitz wird eine Bereicherung für das Leben sein, für dich, das du brauchst. Nichts und niemand kann dir das Leben geben als Gott allein. Kämpfst du gerade vielleicht mit Unruhe in deinem Leben? Mit Angst? Vielleicht bist du immer wieder nervös? Ist dein Leben fruchtleer und unproduktiv? So erinnert dich Gott heute an seine verändernde Kraft, die Jesus Christus, seinen Sohn, aus dem Toten auferweckt hat. Paul Tripp hat einmal sehr treffend gesagt, wenn du vergisst, wer du in Christus bist, hörst du auf, zu dem bestrebt zu sein, was dir in Christus gehört. Ich möchte es wiederholen. Wenn du vergisst, wer du in Christus bist, hörst du auf, zu dem bestrebt zu sein, was dir in Christus gehört. Ich habe vor kurzem ein ergreifendes Video gesehen von einem weinenden Mädchen. Sie ist 9 Jahre alt, sie lebt noch. Und sie berichtet in diesem Video über ihren Zustand. Sie hat Krebs. Und sie sagt, der Krebs will mir das Bein wegnehmen. Sie läuft auf Krücken. Und die Chemotherapie, die sie schon hinter sich hat, man sieht ihr das an ihrem Kopf, sie ist kahl geschoren. Und sie sagt, ich möchte so gerne leben. Ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt, diesen Wunsch zu haben. Ich möchte einfach nur leben. Und ich wünschte, jemand würde mir versprechen, dass ich leben werde. Aber keiner kann mir versprechen, dass ich leben werde. Wie sehr braucht doch dieses Mädchen den auferstandenen Jesus Christus, der einmal zu der Martha gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Kennst du die Kraft, die Jesus Christus aus dem Tod ins Leben zurückgeführt hat? Hast du diese Kraft, die verändernde Kraft Gottes in deinem Leben erfahren? Anhand der Erlösung, die Gott dir bereitet hat. Anhand deiner Veränderung im Leben. Was ist die größte Kraft, die uns bekannt ist? Welche Kraft haben Menschen erschaffen? Ich denke, man kann hier viele Dinge aufzählen, aber wir kennen diese Kraft nicht, haben nur von ihr gehört. Die Kraft einer Atombombe. Ich hatte einmal die Möglichkeit, in dem Atombombenmuseum in Hiroshima zu sein. Und es ist einfach überwältigend, diese zerstörerische Kraft dieser Atombombe zu sehen, diesem Museum. Und dort war unter vielen anderen Erinnerungsstücken eine Treppe oder ein Stück von einer Treppe. Und auf einer Stufe sah man nur noch einen dunklen Fleck. Und als der Reiseführer dort uns das erklärt hat, was es mit diesem Fleck auf sich hatte, so sagte er, dass als die Amerikaner die Atombombe über Hiroshima, über Japan geworfen haben, saß auf dieser Treppe ein älterer Mann. Und als die Bombe explodierte, so hat sich dieser Mann einfach nur in Luft aufgelöst. Es ist nichts von ihm übrig geblieben, als nur dieser eine dunkle Fleck. Wir können nur erahnen, was für eine Kraft es sein muss und hoffen, dass wir diese Kraft niemals im Leben begegnen müssen. Aber weißt du was? Die Kraft dieser Atombombe ist niemals mit der Kraft Gottes, die Jesus Christus aus dem Grab zurückgeholt hat, zu vergleichen. Die Kraft Gottes ist nicht einfach nur ein Vielfaches stärker als die Kraft einer Atombombe. Sie wirkt in die entgegengesetzte Richtung. Sie zerstört nicht das Leben, sondern sie stellt das zerstörte Leben wieder her. Die Kraft, die an uns wirkt, die Kraft Gottes, die Jesus aus dem Tod zurückgebracht hat, macht aus einem Streitsüchtigen einen Menschen, der nach Frieden strebt. Einen Menschen, der Frieden fördert. Die Kraft Gottes macht einen Feind zu einem Freund. Sie macht einen zornigen Menschen zu einem freundlichen Menschen. Einer, der früher hasste, liebt plötzlich. Ein Geizhals fängt an, freundlich zu teilen. Ein Lügner spricht plötzlich nur die Wahrheit. Eine angstvolle Person wird zu einer mutigen Person. Eine Ehe voller Konflikte und Streitigkeiten wird zu einer harmonischen Ehe voller Einheit und Liebe. Wir lesen den Ausmaß der Auferstehungskraft Jesu Christi. Nämlich, als er auferstanden war, sind viele mit ihm auferstanden. Natürlich nicht im neuen Leib, aber wir lesen, dass sie nach der Auferstehung Jesu aus den Gräbern hinausgegangen sind und nach Jerusalem gegangen sind und vielen erschienen sind. Menschen, die schon längst verstorben waren, sind plötzlich lebendig geworden. Und da sehen wir ein Beispiel, wie die Kraft Jesu, wie die Kraft Gottes an unserem Leben und in unserem Herzen wirkt. Es gibt heute niemanden, der keine Not hat in der Gnade der leiblichen Auferstehung Jesu. Mein lieber Freund, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du hast keine Kraft in dir, Sünde zu überwinden. Du brauchst die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Glaube genau an diese Kraft. Glaube an Jesus Christus. Glaube, dass er heute lebt. dass er heute stark genug ist, mächtig ist, dich zu verändern. So zerfallen dein Leben auch sein mag. Marias Leben war ein Trümmerhaufen. Kein zerfallenes Leben kann der Kraft Gottes, wenn er anfängt in uns zu wirken, standhaft festhalten. Wir werden verändert werden in das Bild seines Sohnes. Glaube das und wirf dein Vertrauen allein auf Christus und er wird dich retten. Jesus Christus ist auferstanden. Amen. Ich möchte beten.